Liebe Geschwister, liebe Gemeinde Oberasbach, wie bereits das angesagt wurde, ich bin heute nicht predigtplanmäßig bei euch, sondern bin nur für jemand eingesprungen. Aber ich freue mich trotzdem, euch wiedersehen zu dürfen. Und ja, ich, soweit ich sehe, also von außen her zumindest, geht es euch relativ gut. Und ich möchte das auch wünschen und hoffen. Und ja, dass der Herr euch und uns allen noch Gesundheit schenkt, um uns ja dieses irdischen Lebens noch einigermaßen erfreuen zu dürfen oder zu können. Also mein Thema für heute, würde ich sagen, passt zu diesem Monat November. Also ich empfinde November als den dunkelsten, düstersten Monat des Jahres, wo was wirklich so ein bisschen Richtung Depression führt. Aber ja, das Thema des Leides ist etwas, was leider nicht nur sozusagen im November uns Schwierigkeiten und Schmerzen zufügt, sondern ob wir wollen oder nicht, werden wir mit Leid hier in dieser Welt immer wieder und in verschiedenen Situationen, zu verschiedenen Zeiten konfrontiert. Es gibt nur wenige Dinge in unserem irdischen Leben, welche so universell sind wie das Leiden. Es ist einfach unmöglich, durch das Leben zu gehen, ohne Krankheiten, ohne Schicksalsschläge, ohne schmerzhafte Trennungen oder schwere Verluste. Das Leid ist unser ständiger Begleiter von der Wiege bis zum Grab. Es verfolgt uns regelrecht und kein Mensch, niemand ist davor geschützt, weder die Armen noch die Reichen. Auf der einen Seite erleben wir Leid, das uns andere verursacht haben. Auf der anderen Seite fügen wir oft selber unseren Mitmenschen Leid zu. Liebe und Hass, Recht und Unrecht, Tugend und Unmoral, Arbeit und Vergnügen, alles kann dazu führen, dass wir in irgendeiner Weise leiden. Wenn wir die Tagesnachrichten anhören, jemand vielleicht im Krankenhaus besuchen oder einfach durch einen Friedhof spazieren, stellen wir fest, dass Leiden eine absolute Realität dieses Lebens ist. Über diesen düsteren Begleiter unserer irdischen Existenz haben die Könige David, Salomo und der Prophet Jeremia sich folgendermaßen geäußert. Also ich zitiere erstmal den König David aus dem Psalmen, Nummer 40, Vers 13. Dort heißt es: Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. In Prediger Kapitel 2, Vers 23 steht: Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Und der Prophet Jeremia stellt auch verzweifelt diese große Frage. Warum? Er sagt im Kapitel 15, Vers 18: Warum währt doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Auch wir werden immer wieder von diesen großen Fragen gequält. Warum gibt es überhaupt Leid? Was ist seine Ursache? Warum lässt ein liebender und allmächtiger Gott das Leid zu? Und die praktische Frage für uns: Was können wir tun, um das Leid oder das Leiden zu lindern? Nun erstmal die Definition des Leides. Was ist das Leid? Es ist nicht ganz einfach, es zu definieren. Laut Duden: tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Unglücks. Das Leiden beinhaltet die Erfahrung von Unglück, Krankheit, Schaden oder Kummer. Es hat bei jedem Menschen unterschiedliche Auswirkungen und es wirkt sich auf den ganzen Menschen aus, das heißt sowohl auf den Geist als auch auf die Seele und den Körper. Das Leid ist einzigartig und nicht übertragbar. Also ich kann mein Leid, wenn ich leide, nicht auf X oder Y übertragen. Und es bringt unser ganzes Leben durcheinander und kann uns sogar völlig lähmen. Interessanterweise wurden einige der bedeutendsten Kunstwerke vom Leid inspiriert. Ja, es reicht, wenn ich zum Beispiel an die Kindertotenlieder denke von Friedrich Rückert, was ebenfalls dann später von Gustav Mahler wunderbar vertont wurde. Sowohl Rückert als auch Gustav Mahler haben diese schreckliche Erfahrung durchgemacht, das eigene Kind sterben zu sehen, also das eigene Kind zu verlieren. Und das hat sie wirklich so inspiriert, dass sie wunderbare Kunstwerke geschaffen haben. Oder Schubert, wenn euch die Winterreise etwas sagt. Ja, also es ist eine der traurigsten Liederzyklen, die es überhaupt gibt. Also voller Hoffnungslosigkeit. Aber es wurde aus seinem Leben, aus der Realität dieses Leides inspiriert. Viele Künstler waren tatsächlich eine Art Sprachrohr des Leides. Ihre Sensibilität, diese fundamentale Eigenschaft eines Künstlers, hat sie dazu befähigt, ihren Schmerz mit großer Emotion und Kreativität auf einem hohen künstlerischen Niveau auszudrücken. Nun, wenn wir jetzt über die Ursachen des Leides nachdenken, sehen wir, dass es zwei verschiedene Bereiche gibt. Natürliches Leid, ja, also Leid kann natürliche Ursachen haben, aber wir werden sehen, Leid kann manchmal auch übernatürliche Ursachen haben. Es gibt einige natürliche Faktoren, welche die Wahrnehmung des Leides wesentlich verstärken können, wie zum Beispiel Angst, Einsamkeit, Frustration oder die Erinnerung an die Vergangenheit. Angst zum Beispiel führt dazu, dass man sich ständig gestresst und wie von einem Damoklesschwert bedroht fühlt. Die Einsamkeit ist wahrscheinlich eine der Verbündeten des Leidens, die am schwierigsten zu bewältigen ist. Denn der einsame Mensch braucht jemanden, der ihm zur Seite steht und ihm sein Mitgefühl zum Ausdruck bringt. Aber man sagt, verlorenes Glück ist das, was uns am meisten Kummer bereitet. Wer jemand sehr geliebt hat, der verzweifelt, nachdem er verlassen wurde. Reiche Leute, die früher ein großes Vermögen besaßen und es später verloren haben, sind viel, viel unglücklicher als solche, die schon immer arm waren. Der italienische Dichter Dante Alighieri hat diesen qualvollen Seelenzustand mit einem berühmten Satz sehr realistisch getroffen. Wir haben ja von seiner Divina Commedia gehört, also sein wichtigstes Werk. Und dieses große Kunstwerk von Dante hat drei Teile. Also, die Hölle, das Himmelreich und das Purgatorium. Und in der Hölle hat Dante so eine Aufschrift platziert. Ich konnte das früher sogar auf Italienisch noch zitieren. Es heißt Nessun maggior dolore auf Italienisch. Also es gibt keinen größeren Schmerz, als sich im Elend an glücklichere Zeiten zu erinnern. Seht ihr, wie der Dichter also dieses vernichtende Gefühl, was Menschen in einer Hölle empfinden könnten, ja, es ist schrecklich, und du denkst zurück an frühere, glücklichere Zeiten. Ja, es gibt tatsächlich keinen größeren Schmerz, als sich in Elend an glücklichere Zeiten zu erinnern. Aber auch wenn viele Arten von Leiden in dieser Welt eine natürliche Ursache haben, die wir alle verstehen, ist ein großer Teil des menschlichen Leidens weder natürlich noch selbstverschuldet, sondern einfach ungerecht. Daher sollten wir die Theorie des sogenannten positiven Leidens verwerfen. Auf der einen Seite gibt es zwar das nützliche Leiden, das uns korrigieren oder etwas beibringen möchte, aber auf der anderen Seite haben wir das zerstörerische Leiden. Dieses macht keinen Sinn, entbehrt jeder Logik und ist dabei, uns regelrecht zu ruinieren. Wir dürfen auf keinen Fall schlussfolgern, dass Leiden an sich uns zu besseren Menschen macht. Denn einerseits zeigt uns die Erfahrung, dass manche durch ein Leiden wichtige Lektionen lernen können. Sie suchen nach Gott. Doch auf der anderen Seite reagieren viele Menschen auf schmerzhafte Prüfungen mit Rebellion und wenden sich von Gott ab. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage des ungerechten Leidens griffen die Menschen seit jeher auf übernatürliche Erklärungen zurück. Jede Religion hat versucht, das Leid im Rahmen ihres Weltbildes zu erklären. Die alten Griechen waren sogenannte Fatalisten oder Schicksalsgläubige. Sie glaubten, dass es zwecklos sei, zu versuchen, den Lauf der Ereignisse zu ändern, da das Schicksal bereits vor der Geburt eines jeden vorher bestimmt worden sei. Daher entwickelten sie eine Lehre, die sich eher auf die Einstellung des Leidenden konzentriert. Oder orientalische Religionen, wie zum Beispiel der Buddhismus, haben versucht, das Leiden durch eine Aufgabe sämtlicher Wünsche zu bekämpfen. da nach ihrer Auffassung alles Leiden aus der Enttäuschung komme, lautet ihre Lösung folgendermaßen. Wer auf seinen freien Willen verzichtet, sein eigenes Ich und jeden Wunsch aufgibt, der wird von sämtlichen Leiden befreit. Das ist der orientalische Weg sozusagen. Im Judentum und im Christentum waren und sind viele der Überzeugung, dass Leiden das Ergebnis der Sünde, der eigenen Fehler oder des göttlichen Willens ist. Dass die Sünde und unsere Fehler Leid verursachen, ist natürlich ganz klar. Doch die Vorstellung, dass wir das menschliche Leiden einer göttlichen Strafe zu verdanken haben, empört zu Recht viele Menschen. Nach einem Schicksalsschlag versuchen manche folgendermaßen zu trösten. Ja, Gott hat es so gewollt. Er weiß besser als wir, was gut für uns ist. Sein Wille geschehe. Aber nach einem Unfall, einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder angesichts einer schlimmen Krankheit stellen wir alle die Frage, warum ist das passiert? Oder wer ist schuld daran? Oder wenn es einen liebenden Gott gibt, warum hat er das dann zugelassen? Also diese Frage hören wir ständig von Nichtgläubigen, auch von nichtgläubigen Menschen. Weil wenn es einen liebenden Gott gibt, na wieso? Warum hat er das zugelassen? Auf manche Fragen gibt es Antworten, auf andere nicht. Atheisten berufen sich auf den Zufall. Sie sagen, das Leben ist halt ebenso. Und viele gläubige Menschen sagen einfach, Gott hat es so gewollt. Wer hat nun recht? Oder kann es sein, dass wir die Antwort anderswo suchen müssen? Ist das Leid eine Strafe Gottes? Aus der Bibel wissen wir, dass der Ursprung des Bösen im Rahmen einer großen Auseinandersetzung zwischen Gott und einem seiner Geschöpfe zu finden ist. Dieser Konflikt begann mit der Rebellion Luzifers, des höchsten Engels. Er wurde auf den Sohn Gottes neidisch und beanspruchte dessen Stellung. Gott hätte ihn nach seiner Rebellion sofort vernichten können. Aber dann werden die geschaffenen Wesen des Universums Gott aus Angst vor Strafe und nicht aus Liebe gefolgt. Ihr seht ja, es ist ein Riesenunterschied. Ich bin gehorsam, ja, aber warum? Ja, ich habe Angst vor dir. Oder ich bin gehorsam, warum? Weil ich dich liebe. Also es sind zwei verschiedene Welten. Und Gehorsam aus Angst erzeugt den Charakter eines Rebellen. Das heißt, die nächste Rebellion wäre praktisch vorprogrammiert. Deshalb konnte Gott gar nicht anders, als Satan gewähren zu lassen, bis dessen Taten ihn selbst entlarven würden. Das dritte Kapitel der Genesis beschreibt das Leiden, das auf die Erde kam als Folge der Missachtung der göttlichen Gebote durch unsere Voreltern. Wenn gegen die Prinzipien des Lebens, der Liebe und des Vertrauens verstoßen wird, entstehen Leiden und Schmerzen. Das Böse kam wie ein Eindringling, wie der große Feind Gottes, aber nicht als sein Werkzeug. Solange dieser Konflikt zwischen Gott und Satan, zwischen Gut und Böse anhält, leiden wir unter ihren Auswirkungen. Doch eines Tages wird eindeutig bewiesen sein, dass Gott wirklich Liebe ist. Es wird eindeutig bewiesen sein, dass er weder selbstsüchtig noch ungerecht ist und für das Böse und das Leiden keine Verantwortung trägt. Und wenn im ganzen Universum nicht mehr der leiseste Zweifel daran besteht, dass Gottes Gebote seiner Liebe entspringen und dass es gut ist, sie zu befolgen, dann wird der Konflikt zu Ende geführt. Aber auch wenn wir jetzt die letzte Ursache des Leidens theologisch ziemlich korrekt verstanden haben, stellt sich für uns oft die quälende Frage: Will Gott das Leid? Denn manche gläubige Menschen scheinen dies zu glauben. Sie lehren, dass Gott ein strenges Wesen ist, das es zu fürchten gilt. Und steht im Zentrum des Christentums nicht die Gestalt eines grausam getöteten Mannes, der am Kreuz hing und ungerechterweise für die Menschheit litt? Andere glauben, dass wir sowohl Leid als auch Glück durch unser eigenes Verhalten verdienen und weisen auf die Erfahrungen des alten Volkes Israel hin. Die Unglücke wurden von den Propheten des Alten Testamentes als Folge der Entfernung von Gott gedeutet. Andere wiederum sind der Meinung, dass der Wille Gottes hinter allem stecke, was passiert, und wir uns allem unterwerfen sollten, was das Leben uns so beschert. All diese Erklärungen führen das Leid letztendlich auf den Willen Gottes zurück. Doch sind diese Auffassungen theologisch richtig? Und sind sie auch moralisch akzeptabel? Es gibt Christen, die behaupten, Gott schicke uns negative Erfahrungen, um uns von unseren Sünden abzubringen, um uns zu besseren Menschen zu machen, um uns zu lehren, um uns Lehren zu erteilen oder um uns zu prüfen oder uns zu reinigen. Doch, wenn dem so wäre, müssten die Bösen leiden und die Guten sich an ihrem Glück erfreuen. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Viele gute Menschen erleben Schlechtes und bösen Menschen geht es gut und sie amüsieren sich sogar auf Kosten derer, denen sie Leid oder Ungerechtigkeit zugefügt haben. Das heißt, irgendetwas an dieser Erklärung stimmt also nicht. Angenommen, diese Auffassung wäre bedingungslos gültig, dass Gott Leiden benutzt, um uns zu besseren Menschen zu machen. Wäre dies nicht fürchterlich ungerecht von ihm? Wie soll zum Beispiel ein Kind, das in der dritten Welt verhungert, aus einer solch entsetzlichen Prüfung vervollkommnet hervorgehen? Es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass eine bestimmte Form der Korrektur mit der Liebe Gottes vereinbar ist. Aber auch wenn Gott manchmal gezwungen ist, uns zu erziehen und zu korrigieren, wird er dabei niemals grausam sein. Grausamkeit kommt immer von Luzifer, von Satan. Nun, gläubige Menschen sind zu jeder Zeit davon ausgegangen, dass Gott allmächtig, gerecht und barmherzig ist und dass er das menschliche Leid verhindern könnte. Aber dann haben sie sich die Frage gestellt, warum er es nicht tut, und uns stattdessen leiden lässt. Die Bibel lehrt eindeutig, dass das meiste Leid letztendlich eine Folge unserer eigenen Entscheidungen ist. Wenn wir sündigen, tun wir uns selbst oder anderen Menschen Leid an. Aber nirgendwo steht in der Bibel, dass jedes Leiden die gerechte Strafe für die Sünden des Leidenden ist. Im Gegenteil. Das Buch Hiob wurde auch deshalb geschrieben, um der tief verwurzelten Ansicht entgegenzutreten, wir seien immer irgendwie an unserem eigenen Leiden selbst schuld. Es gibt keine schlechtere Erklärung für das Leid als jene, die es auf eine Strafe Gottes zurückführt. Einerseits gibt es laut Bibel eine Beziehung zwischen unseren Sünden und deren negativen Folgen. Andererseits verwarf jedoch Jesus ausdrücklich die Vorstellung, dass das jetzige Leid die Folge einer göttlichen Strafe wäre für die begangenen Fehler. Doch genau das glaubten Hiobs Freunde. Aber Hiob litt unschuldig. Weil wir die Gründe für ein Leiden oft nicht kennen, schieben wir sie, wie Hiobs Freunde, dem Leidenden in die Schuhe. Ellen White schreibt Folgendes dazu in ihrem Buch Das Leben Jesu, Seite 467. Gewiss, alles Leiden stammt aus der Übertretung des göttlichen Gesetzes. Diese Wahrheit war jedoch verfälscht worden. Satan hatte die Menschen dazu gebracht, Krankheit und Tod als Maßnahmen Gottes zu sehen, als Strafe, die willkürlich wegen der Sünde verhängt wurde. Das Buch Hiob soll nach jüdischer Tradition eigentlich das älteste Buch der Bibel sein. Nun, dieses Buch zeigt, dass unser Leid manchmal eine kosmische Dimension hat. Denn nicht Gott, sondern Satan war derjenige, der Hiob all das Leid zufügte. Aber dass der Glaube an Gott und unser Einsatz für ihn uns nicht vor Leid bewahren, ist eine der härtesten Erkenntnisse aus diesem Buch. Hiob litt genau deshalb, weil er so fromm und gut war. Er litt, weil er fromm und gut war. Das Empörende an seinem Leid ist, dass, wie Gott selbst versicherte, er es überhaupt nicht verdient hatte. Ihr kennt ja diese Aussage Gottes gleich zu Beginn dieses Buches, als er Luzifer fragt: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn er ist gottesfürchtig, fromm und er meidet das Böse. Und das hat Gott gesagt. Diese paradoxe, widersinnige, willkürlich erscheinende Situation wiederholt sich unglücklicherweise auch heute in der Erfahrung vieler Menschen. Jene, die ihre Zeit und Kraft für andere hingeben, die gegen Ungerechtigkeiten kämpfen oder denen zur Seite stehen, die von der Gesellschaft unterdrückt und benachteiligt werden, diese leiden häufig mehr als andere. Aber dieses unverdiente Leid könnte dazu dienen, das Gewissen jener Menschen aufzurütteln, die Zeugen dieser Nächstenliebe und Solidarität sind. Wie wir sehen, die sinnvollste Frage im Angesicht des Leides ist nicht die Frage nach dem Warum. Warum leiden wir? Warum leiden jene, die es nicht verdient haben? Sondern die entscheidende Frage ist vielmehr, wie wir in der Begegnung mit Leid reagieren. Und zwar in einer ungerechten Welt, in der gut und freundlich oder fromm zu sein niemandem das Glück garantiert. Der Gedanke, dass Gott die Guten segnet und die Bösen bestraft, ist auf kurze Sicht, also kurz gesehen, falsch. Denn laut Bibel findet die Abrechnung zwischen Gott und den Menschen nicht in diesem Leben, sondern erst beim Endgericht statt. Die Realität sieht leider so aus. In diesem Leben leiden auch die Gerechten und auch die Frommen. Das Buch Hiob endet, ohne dass Gott Hiobs Fragen beantwortet oder sein eigenes Handeln erklärt. Gott stellte ihm seine eigenen Fragen, indem er Hiob bat, ihm die Schöpfung zu erklären. Hiob gab schließlich zu, dass er Gott nicht verstehen konnte, weil er nach anderen Kriterien handelt, als wir denken, und dass sein Handeln unseren Verstand weit übersteigt. Da es nach diesem Leben eine Ewigkeit geben wird, wäre es von uns sterblichen Menschen voreilig zu beurteilen, was Gott hier und jetzt tut, zulässt oder nicht tut. Er hat seinen vollkommenen Plan. An dieser Stelle dürfen wir nicht die Erkenntnis übersehen, dass Jesus menschlichem Leid immer mit viel, viel Sensibilität begegnet ist. Er warnte davor, in Verbindung mit dem Leid von unschuldigen Menschen, irgendein Urteil zu fällen. Mit seiner klaren Aussage über die Schuld des Blindgeborenen befreite Jesus alle unschuldigen Opfer dieser Welt von Schuldgefühlen. Er fordert uns auf, kein Urteil zu fällen, keine Erklärungen zu erfinden, und wir sollten Gott nicht die Schuld zuschieben, denn er sagt durch den Propheten Jeremia, ihr kennt ja diese Stelle, Jeremia 29, Vers 11, dort sagt Gott, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und vor allem sollten wir den armen Opfern nicht die Schuld geben. Ganz im Gegenteil. Ein Unglück soll uns dazu animieren, Solidarität mit den Opfern zu praktizieren. Für viele Dinge in diesem Leben gibt es keine ausreichende Erklärung, oder es gibt sie vielleicht, aber wir kennen sie nicht. Diesbezüglich hat ein erfahrener Psychologe sehr treffend gesagt, im Zweifel ist es besser zu schweigen. Man sollte lieber ohne Antworten weitermachen, als sich mit minderwertigen oder falschen Antworten zufrieden zu geben. Wir haben über das menschliche Leid gesprochen, wie wir leiden. Aber jetzt stelle ich die Frage umgekehrt oder für Gott. Leidet Gott auch? Nach der Auffassung von Aristoteles und seiner griechischen Philosophenkollegen ist die Gottheit gefühllos. Das heißt, nicht in der Lage zu leiden. Die Die alten Griechen hielten ihre Götter für physisch unerschütterlich, psychisch unsensibel und ethisch ohne Verantwortungsgefühl. Ihre Götter waren völlig gleichgültig in Anbetracht all dessen, was den Menschen zustoßen kann. Für diesen seltsamen seelischen Zustand haben die Griechen sogar einen speziellen Begriff erfunden, die sogenannte Ataraxie. Vielleicht habt ihr schon diesen Begriff gehört, Ataraxie. Also diese totale Gefühllosigkeit, Gleichgültigkeit, egal, die ganze Welt kann untergehen, es drückt mich nicht, es interessiert mich nicht. Ich reagiere nicht darauf. Ja, habt ihr, liebe Geschwister, schon mal darüber nachgedacht, wie unser Leben oder die ganze Menschheit und das ganze Weltall ausschauen würde, wenn wir anstelle eines liebenden Gottes einen solchen ataraxischen, gefühllosen Gott hätten, nach griechischem Muster? Könnt ihr euch ein solches Weltall vorstellen? Also ich befürchte, der Tod wäre in einem solchen Fall begehrenswerter als das Leben. Aber die Bibel legt uns eine Theologie des göttlichen Leidens dar, die der Vorstellung eines gleichgültigen, unsensiblen Gottes entgegensteht. Der Gott der Bibel ist sogar so sensibel, dass er an den Schmerzen seiner Geschöpfe teilhat. In Jesus Christus hat er wegen unserer Sünden gelitten. Jesaja schreibt in seinem berühmten 53. Kapitel über den Messias, über Jesus: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Seine Leiden waren die Folge dessen, dass er unsere Freiheit respektiert und uns liebt. Denn das Böse, das uns zu zerstören droht, hat auch ihn betroffen. Die Kreuzigung Christi war die Folge der Liebe Gottes, der seine Geschöpfe so sehr liebt, dass er sich für sie opferte. So wie Johannes das so schön formuliert hat in seinem Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Sogar Friedrich Nietzsche, der nichtgläubige Philosoph, hatte die zentrale Botschaft des Christentums begriffen, dass sich der Charakter Gottes in seiner Gnade zeigt, also in seinem Mitleid mit den Sündern. Wenn Leiden uns dazu führen, uns verlassen zu fühlen, dann erinnert uns das Kreuz daran, dass Gott selbst mit seinem Sohn gelitten hat. Und obwohl sich Jesus alleingelassen fühlte, wurde er nie wirklich vom Vater verlassen. Jesus verstand das Leid nie als etwas, das ihm Gott geschickt hätte. Im Gegenteil. Er wusste nur zu gut, dass sein Leiden von den Sünden der Menschheit verursacht worden war. Ein Leiden sollte uns Gott näher bringen, denn in diesen Stunden ist er uns näher als in jedem anderen Moment. Wir brauchen ihn gerade dann am meisten. Gott ist mit uns und hinter der gegenwärtigen Dunkelheit kündigt sich bereits der neue Tag an. Der Apostel Paulus hat in Römer Kapitel 8, Vers 18 Folgendes geschrieben: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Solange der Tag der Befreiung noch nicht da ist, sollten wir in geduldigem Vertrauen warten und im Blick auf das Unerklärliche schweigen. Und vielleicht für uns noch eine letzte praktische Frage. Wie könnten wir das Leid oder Leiden lindern? Im Angesicht von Leid und Unglück ist es nicht so wichtig, nach der Ursache oder nach dem Verantwortlichen zu suchen. Viel, viel wichtiger ist zu überlegen, was wir tun könnten, um das Leiden zu lindern. In schweren, leidvollen Situationen wenden sich Betroffene oft klagend an Gott. Wie kann Gott es zulassen, dass mein Kind so leidet, fragte eine Mutter. Oder, was habe ich Schlechtes getan, dass ich jetzt Krebs habe, fragte eine Frau. Ich glaube nicht, dass ich schlechter bin als die anderen in meinem Freundeskreis, aber denen geht es gut. Oder der verzweifelte Schrei eines Vaters nach einem Terroranschlag. Wo war Gott gestern, als man meine Tochter umgebracht hat? Ein Unglück soll uns dazu animieren, Solidarität mit den Opfern zu praktizieren. Die Bibel gibt uns einen sehr guten Rat. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben und Gutes tun, solange wir noch Zeit dafür haben. Denn das Leben ist unsicher. Manche sagen sogar, das Leben ist lebensgefährlich. Ja, das Leben ist lebensgefährlich. Viele fangen erst dann an, ihre Eltern, Kinder, Ehepartner, Freunde und Bekannte zu lieben, wenn diese gerade verstorben sind. Aber warum haben sie diese nicht geliebt, solange sie noch am Leben waren? Eine gute Frage. Ein altes Sprichwort sagt, streue Blumen, ja, schöne Blumen, im Leben, nicht aufs Grab. Es bringt mehr. Wenn wir einem leidenden Menschen gegenüberstehen, ist es manchmal besser zu schweigen. Denn man weiß oft nicht, was man sagen soll und sagt dann einfach irgendetwas. Anstatt Gott darum zu bitten, die Last des Leidenden zu erleichtern, ist es oft hilfreicher, ihn um die Kraft zu bitten, sie zu tragen. Gott verhindert nicht den Sturm, sondern hilft uns, ihm zu widerstehen. Er begleitet uns in den Widrigkeiten unseres Lebens und schenkt uns Mut. Wenn Gott dennoch nicht so eingreift, wie wir es möchten, muss es einen Grund dafür geben. Ein Grund ist etwas, das Sinn gibt. Dieser geahnte Sinn kann als Trost schon ausreichen. Und wir warten darauf und hoffen, dass Gott diese schmerzhafte Situation auflösen wird. Entweder jetzt, hier oder im ewigen Leben. Wenn wir einem trauernden Menschen zur Seite stehen möchten, müssen wir vorsichtig sein. Es ist nicht leicht zu wissen, was man sagen soll. Am sinnvollsten ist es, dem Trauernden einfach zuzuhören. Ohne ihn zu unterbrechen, ohne zu versuchen, seinen Schmerz kleinzureden, ohne Erklärungen zu geben und auch ohne Ratschläge zu erteilen. Wer leidet, braucht jemanden, der ihm zuhört, ohne zu urteilen oder eine Predigt zu halten. Ein bekannter Prediger unserer Freikirche in Ungarn, Dr. Silvasi, hat vor 8 Jahren seine Frau auf eine tragische Art verloren. Sie wurde von einem unachtsamen Autofahrer tödlich verletzt. In den Tagen nach dem traurigen Unfall hat der Prediger etwa 200 Kondolenzbriefe und Mails bekommen. Alle haben versucht, ihn mit den folgenden Gedanken zu trösten. Die selige Hoffnung auf das Reich Gottes soll dich trösten. Du wirst dort deine Frau wiedersehen und dort wird es keine Trennung mehr geben und so weiter. Als der 200. ein guter Bekannter von ihm auf die gleiche Art kondoliert hat, hat sich der Prediger entschlossen, ihm kurz zu antworten. Er schrieb Folgendes: Du bist sehr lieb und ich bin sehr dankbar für deine tröstenden Worte. Aber weißt du, meine Frau fehlt mir hier. Damit wollte der Prediger darauf aufmerksam machen, dass sein großes Problem nicht die Auferstehung ist oder das Leben im Reich Gottes, sondern dass sein ganzes emotionales Leben hier in dieser Welt zusammengebrochen ist und dass sein Heim sich in eine regelrechte Gruft verwandelt hat. Das wollte er sagen. Liebe Geschwister, wie ihr seht, kann man die größten Wahrheiten der Bibel, wie zum Beispiel die Auferstehung, auf das Niveau einer leeren Phrase oder zu einer bloßen Jenseitsvertröstung herabsetzen, wenn man sie so gedankenlos, gefühllos auf die falsche Art oder zur falschen Zeit einsetzt. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, sollte man lieber schweigen. Oder vielleicht sagt man etwas wie: Es tut mir sehr leid und ich leide mit dir. Oder ich bete für dich. Oder einfach: Ich bin für dich da. Auch für uns Christen bleiben Verluste, Krankheiten, Alterung und die Widrigkeiten des Lebens weiterhin negative Erfahrungen. Doch statt dass sie uns von Gott entfernen, werden sie uns immer näher zu ihm ziehen. Denn Gott schenkt uns seinen Frieden und die Kraft, unsere Leiden bis in den Vorhof des Todes zu ertragen. Man sagt, wir können fast alles ertragen, wenn wir die Gewissheit haben, dass die gegenwärtigen Leiden nur vorübergehend sein werden. Aber die endgültige Lösung all unserer Probleme befindet sich außerhalb unserer Reichweite. Gott hat uns die Befreiung von allem Leid versprochen, doch nicht jetzt, nicht in diesem Leben und nicht auf dieser Erde. Hier müssen wir geduldig sein, lernen, Leiden zu ertragen und darauf vertrauen, dass Gott immer bei uns ist. Die Bibel endet mit einem wunderbaren Versprechen. Ich zitiere aus dem Buch Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 3 und 4. Er, also Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Ja, liebe Geschwister, das glauben wir und darauf hoffen wir alle. Amen. Amen. Allmächtiger, großer Gott, unser lieber himmlischer Vater, wir wissen, dass du uns nicht für das Leiden geschafft hast, aber vor diesem düsteren Begleiter unseres Lebens können wir in dieser Welt leider nicht weglaufen. Manches Leid haben wir uns selbst verschuldet. Anderes wird uns oft von Mitmenschen zugefügt. Aber letztendlich steht hinter jedem Leiden Satan, der Urheber des Bösen. Wenn wir uns manchmal in unserem Leid verlassen fühlen, dann erinnere uns daran, dass du selbst mit deinem Sohn Jesus Christus am Kreuz gelitten hast. Zeige uns, was wir tun könnten, um das Leid unserer Mitmenschen zu lindern. Dein Segen möge auch diese Gemeinde hier in Oberasbach begleiten. Sei mit denen, die seelisch oder körperlich leiden, und schenke ihnen Kraft, um diese schwere Last tragen zu können. Wir wissen, dass du jedem Leid ein Ende machen wirst, wenn dein Reich kommt. Auf dein ewiges Reich, wo es kein Leid, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben wird, freuen wir uns schon jetzt. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.